Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Rhetorisch abrüsten, die Kirche im Dorf lassen. Diese Mahnung kam heute von Carola Reimann, der Vorstandschefin der AOK, nach scharfer Kritik an den Reformplänen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Der Konflikt, insbesondere um die geplante Klinikreform, das ist gleich unser erstes Thema. Die Vorwürfe gegen den AfD-Politiker Peter Büstron waren heute Thema im Bundestag. Wir berichten, was die Bauwirtschaft von der Politik erwartet, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und wir erfahren, warum das Europäische Parlament eine Personalentscheidung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen rügt. In unserer Reihe Hintergrund im Anschluss geht es dann um den strittigen und zuletzt viel diskutierten Begriff der Rasse im Grundgesetz und um die Frage ersetzen oder behalten. Zu unserem ersten Thema. Der Gesundheitsminister ist zuversichtlich zum Auftakt einer Reihe von Gesprächen zu den geplanten grundlegenden Reformen, insbesondere der Kliniklandschaft. Karl Lauterbach hält sie für unausweichlich. Ein neues Vergütungssystem soll wirtschaftlichen Druck von den Häusern nehmen und ein befürchtetes Kliniksterben abwenden. Krankenhäuser selber aber und Ärzte, Kassen und auch Apotheker rebellieren gegen die Vorhaben. Johannes Kuhn berichtet.
Es war ein durchaus bemerkenswerter Tag in der Gesundheitspolitik. Vier führende Gesundheitsverbände warnen vor einem absehbaren medizinischen Versorgungsengpass und machen dafür unmissverständlich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach verantwortlich. So urteilt Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.
Den Gesetzesentwürfen aus dem Hause Lauterbach ist eins eigen. Sie sind alle zentralistisch und standardisiert angelegt. Und diese Standards liegen oft jenseits der Versorgungsrealität, zumindest der, die wir aus unserem täglichen Doing kennen.
Wie läuft es dann wirklich in der direkten Begegnung mit den Problemen, mit den Menschen? Und dafür müssen doch die entsprechenden Gesetze geschrieben werden.
Ergänzt Apothekerverbandschefin Gabriele Regina Overwiening, während Kassenzahnarztvertreter Martin Hentges den aktuellen Austausch mit dem Gesundheitsministerium so charakterisiert.
Der wesentliche Unterschied ist, dass wir heute auf Basis von vorliegenden Gesetzen oder Referentenentwürfen diese Gespräche führen müssen. Und das ist eben nicht diese konstruktive Arbeit, die wir aus der Vergangenheit kennen, dass man im Vorfeld die Expertise der Selbstverwaltung einbindet.
Und da wären dann noch die Krankenhäuser. Die stehen im Mittelpunkt von Lauterbachs geplanter Großreform. Er habe am Nachmittag einen Gesprächstermin dazu mit dem Minister, so Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Das sei allerdings der erste Termin mit Lauterbach seit dessen Amtsantritt. Und das gut 14 Tage, bevor die Krankenhausreform ins Kabinett kommen soll.
Er bezeichnet uns ja in der Öffentlichkeit immer als Lobbyisten, mit denen man auch eigentlich keine Reform machen kann. Wir haben sogar den Eindruck, dass es eine Art Redeverbot für das Ministerium auch auf der Fachebene mit uns gibt.
Gut eine halbe Stunde zuvor war Lauterbach selbst vor die Presse getreten, um über den Stand der Krankenhausreform zu informieren, aber sicherlich auch, um der Verbandskritik vorab den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Was ein bisschen unschön ist, also wird natürlich immer, gibt Säbelgerassel also bei solchen Auseinandersetzungen, aber muss halt auch vieles, was man so liest oder was gesagt wird, ist auch nicht komplett, würde sich dann auch in den Gesprächen nicht finden.
So Lauterbach, der vorrechnet, von einem Krankenhaussterben könne keine Rede sein. Nur 7 von etwa 1700 Krankenhäusern hätten vergangenes Jahr schließen müssen. Keine Beratungen, 90 Treffen habe es mit Ländern, Kommunen, Selbstverwaltung und Experten gegeben. Die Klinikreform sei dringend notwendig, so Lauterbach, gerade weil sie Krankenhäuser zur Spezialisierung zwinge.
Die Hälfte der Krankenhäuser in Deutschland haben weniger als 150 Betten. Und in Krankenhäusern dieser Größe ist in vielen Bereichen eine planbare Spitzenmedizin natürlich nicht darstellbar.
Künftig will der Bund Vorhaltevergütungen zahlen, damit, der Name sagt es, Krankenhäuser bestimmte Leistungen vorhalten können. Damit soll die Abhängigkeit von Fallzahlen sinken. Die Gesundheitsverbände bezweifelten dies allerdings heute. Viele Details müssten noch geklärt werden, so Marc Exnert vom Deutschen Städte- und Gemeindebund.
Wie funktioniert die Vorhaltevergütung? Welche Freiheiten haben Länder und Kommunen auch, um vor Ort die Häuser festzulegen, die wirklich für die Nachversorgung notwendig sind?
Obwohl Krankenhäuser schließen werden müssen, stehen die Kommunalverbände der Reform prinzipiell offen gegenüber. Denn aus einem Transformationsfonds sollen ab 2026 10 Jahre lang je 5 Milliarden Euro für Strukturanpassungen kommen. Finanzieren sollen dies nach Lauterbachs Wünschen allerdings Krankenkassen und Bundesländer. Beim Bund-Länder-Treffen zur Reform am kommenden Dienstag dürfte dies für weiteren Zündstoff sorgen.
Aus Berlin berichtete Johannes Kuhn. Die Berichte und die Informationen über eine von Russland gesteuerte Desinformationskampagne haben heute den Bundestag beschäftigt. Im Mittelpunkt der Aktuellen Stunde mögliche Verbindungen der Internetplattform Voice of Europe zum AfD-Abgeordneten Peter Büstron. Und der Vorwurf, dass dabei auch Geld geflossen ist. Büstron bestreitet das. Für uns hat Nadine Lindner die Debatte im Plenum verfolgt.
Es gab keine neuen Erkenntnisse, doch es gab Angriffe, Warnungen und Forderungen an die AfD. Zu den Warnungen sprach der liberale Innenpolitiker Konstantin Kuhle.
Und ich will Ihnen eines sagen, ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass die Fälle Krah und Büstron die Spitze des Eisbergs sind und dass wir in den kommenden Wochen und Monaten noch weitere Informationen über Geldflüsse an die AfD erhalten werden.
Und weiter.
Sie können mit Geld wahnsinnig viel bewirken in Wahlkämpfen. Und die Europawahl steht ja kurz bevor. Und machen wir uns nichts vor. Kryptowährung, Scheinfirmen, über Eck, Kleinstspenden. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie Russland finanziell Einfluss nimmt auf unsere Demokratie. Und wir müssen endlich erkennen, dass diese Dimension viel größer ist, als das vielen Menschen in Deutschland bekannt und bewusst ist.
Die Aktuelle Stunde mit dem Titel »Mögliche Kooperationen einzelner Mitglieder der AfD mit autoritären Regimen« war von Seiten der Ampelkoalition angesetzt worden, denn es sollte viel, aber nicht nur um die Verstrickungen mit Russland gehen. Anlass waren die Vorwürfe gegen die AfD-Politiker Maximilian Krah und Peter Büstron, die mit dem russlandnahen Medienunternehmen Voice of Europe zusammengearbeitet haben. Im Falle Büstron soll auch Geld geflossen sein. Die Vorwürfe sind bislang nicht bewiesen. Die Generalstaatsanwaltschaft München führt Vorermittlungen gegen Büstron, der alles zurückweist. Andere AfD-Politiker traten bereits in russischen Propagandasendern auf, agierten als Wahlbeobachter. Kritik an der AfD kam auch von Seiten der Opposition, für die CDU Peter de Vries.
Kein Konservativer, der sein Land liebt, würde sich an die Seite eines Landes stellen, das einen Angriffskrieg in Europa führt, das die freien Länder Europas bedroht und das gewaltsam Grenzen verschieben will.
Martina Renner, Innenpolitikerin der Gruppe der Linken im Bundestag, forderte das Parlament auf, genauer hinzuschauen, wachsamer zu sein.
Was ist zu tun? Wir müssen hier im Bundestag darüber reden, warum es so lange dauert, Einflussagenten den Zugang zu diesem Haus zu verweigern, den Zugang zu geheimen Dokumenten. Und vielleicht müssen wir auch die Vorschriften der Abgeordnetenbestechung präzisieren.
Die Reihen der AfD-Bundestagsfraktion selbst waren nur spärlich besetzt. Peter Büstron fehlte. Auch die Fraktionsspitze Tino Chrupalla und Alice Weidel blieben der Aktuellen Stunde fern. Für die AfD sprach Stefan Keuter, der jedoch selbst enge Beziehungen zu Russland hat. Der Spiegel hatte zudem im vergangenen Jahr über seine mögliche Nähe zum chinesischen Geheimdienst berichtet. Die neuerlichen Angriffe sollten der AfD im Wahlkampf schaden, so Keuter.
Das ist eine Hexenjagd, die überhaupt gar nicht begründet ist. Erschreckend ist, Sie haben dort gar kein Interesse an einer Aufklärung gezeigt. Stattdessen machen Sie hier eine Aktuelle Stunde. Das ist einfach zu durchsichtig.
Korrupte Kollegen würden in der AfD nicht geduldet, sagte Keuter weiter. Die liberale Abgeordnete Renata Alt, die wie Büstron aus der ehemaligen Tschechoslowakei stammt, forderte konkret, dass Büstron den Vorsitz der deutsch-tschechischen Parlamentariergruppe abgeben soll, die auch die Slowakei und Ungarn umfasst. Eigentlich soll die Gruppe zur Vernetzung von Abgeordneten aus diesen Ländern dienen, doch die anderen Parlamente verweigerten wegen Büstron die Zusammenarbeit. Die Aktuelle Stunde zeigte auch, dass das Thema Desinformation eines der bestimmenden Themen des Europawahlkampfs werden wird.
Vorwürfe gegen AfD-Politiker und eine Debatte im Bundestag. Nadine Lindner berichtete 18 Uhr und gleich 19 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk mit den Informationen am Abend. Kaum ein anderer Bereich hat in den vergangenen Jahren derart mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt wie das Baugewerbe. Steigende Preise und hohe Zinsen machen den Neubau oft unrentabel. Die Branche klagt auch über zu umfangreiche Auflagen. Etwa 800.000 Wohnungen fehlen inzwischen deshalb, und zwar vor allem bezahlbare. Die Forderung nach umfassender staatlicher Hilfe haben Bauministerin und Wirtschaftsminister beim sogenannten Wohnungsbautag in Berlin heute zurückgewiesen und doch Verbesserungen in Aussicht gestellt, wie Steffen Wurzel berichtet.
Dass in Deutschland hunderttausende Wohnungen fehlen, ist eines der größten Probleme des Landes. Darüber herrschte beim sogenannten Wohnungsbautag in Berlin große Einigkeit. Deutlich wurde aber auch, eine schnelle, einfache und preiswerte Lösung gibt es nicht. Auf welchen Punkt sich alle einigen können, bauen muss billiger werden. Und das klappt nur, wenn die Baustandards sinken.
Wir haben es jetzt seit einigen Jahren übertrieben.
Carsten Linnemann, Generalsekretär der CDU.
Wenn ich jetzt ein Haus baue, da interessiere ich mich dafür, dass ein Balken nicht auf meinen Kopf fällt. Statik. Die muss klar staatlich reguliert sein. Ich interessiere mich dafür, dass ich im Haus nicht verbrenne. Brandschutz. Und dann können wir gerne noch über den Schallschutz reden, aber dann ist gut.
Das, was der CDU-Generalsekretär hier sehr zugespitzt beschrieb beim Aktionstag der Bauwirtschaftslobby, dem Mieterschutzbund und der Gewerkschaft IG Bau, das hat einen ernsthaften Hintergrund. Steigende Komfortwünsche, aber auch strengere Vorgaben beim Lärmschutz, Klimaschutz, Umweltschutz und für die Barrierefreiheit haben das Bauen in den vergangenen Jahren deutlich verteuert. Weil zuletzt auch die Materialkosten und die Bauzinsen deutlich gestiegen sind, will die Politik die strengen Baustandards nun teilweise absenken, und zwar parteiübergreifend. Für die regierende Ampelkoalition warnte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, dass das durchaus zu gesellschaftlichem Widerspruch und auch zu Konflikten führen könne.
Die Konflikte, die müssen wir durchstehen, weil es um etwas Größeres geht.
Für die Grünen betonte Parteichefin Ricarda Lang, dass ihre Partei zähneknirschend, aber sehr bewusst darauf verzichtet habe, die Klimaschutzvorgaben für Neubauten nicht wie geplant noch weiter zu verschärfen, um das Bauen eben nicht noch teurer zu machen. Grünen intern hatte dieser Kompromiss teils zu Protesten geführt.
Das sehen wir, dass die zurückgehenden Zahlen beim Wohnungsbau ein riesiges Problem sind, sowohl für die konjunkturelle Lage als auch für die soziale Lage im Land. Wir merken, wie immer mehr bis breit in die Mitte der Gesellschaft dieses Thema Wohnraum sozialen Sprengstoff entwickelt.
Das breit aufgestellte Verbändebündnis Wohnungsbau forderte die Politik heute auch erneut auf, mehr staatliches Geld in den Wohnungsbau zu investieren. Zum Beispiel in Form zusätzlicher Zinssubventionen, um Baukredite für Verbraucherinnen und Verbraucher billiger zu machen. Insgesamt seien Subventionen von jährlich 15 Milliarden Euro nötig, um 100.000 neue Sozialwohnungen zu schaffen und weitere 8 Milliarden für den Neubau von 60.000 bezahlbaren Wohnungen für alle. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert dämpfte die Erwartungen der Lobby an mehr Geld vom Staat, auch wenn Wohnungsbau immens wichtig sei.
Die Summe aller Prioritäten, die die Politik in ihren Zielsetzungen aufwerfen, sind im Moment nicht übereinzubringen mit den zur Verfügung stehenden Investitionsmitteln.
Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen und Bauministerin Clara Geiwitz von der SPD zeigten sich vorsichtig zuversichtlich, dass die Baubranche den Tiefpunkt der Krise inzwischen durchschritten habe. Kreditzinsen gingen wieder runter und die Materialkosten stiegen zumindest nicht weiter. Katharina Metzger vom Bundesverband Deutscher Baustofffachhandel betonte, sie sei sehr nah dran an der Branche. Und deswegen müsse sie dem Optimismus der Politik widersprechen.
Da müssen wir realistisch sein. Die positiven Signale, die sie uns verkünden, wir würden dem sehr, sehr gerne Glauben schenken. Aber wir fühlen sie noch nicht und ich glaube, wir sind ziemlich nah dran.
Der Bericht von Steffen Wurzel aus Berlin. Gesundes Essen für alle zugänglich zu machen und auch bezahlbar, darauf zielt die Ernährungsstrategie der Ampelregierung. So sollen etwa in Kitas und Kantinen weniger Fleisch und zuckerhaltige Lebensmittel angeboten werden und stattdessen mehr Obst und Gemüse. Im Bundestag sprach der grüne Agrarminister Cem Özdemir heute von einer großen Chance, auch für die heimische Landwirtschaft. Insbesondere die Union dagegen wirft dem Minister und der Bundesregierung vor, die Menschen zu bevormunden. Mehr zur Debatte im Bericht von Lea Eichhorn.
Essen in Kantinen, Ernährungsbildung in der Schule, weniger Salz und Fett in Fertigprodukten. Die Ernährungsstrategie der Bundesregierung adressiert viele Akteure der Ernährungspolitik. Die Lebensmittelindustrie, die Betreiber von Kantinen und Mensen und uns, die Konsumentinnen und Konsumenten. In den Augen der Bundesregierung setzt sie damit das richtige Signal. Nämlich, ungesunde Ernährung ist ein strukturelles Problem. Deswegen ist die Ernährungsstrategie laut Bundesminister Cem Özdemir von den Grünen eine
Strategie des Ermöglichens und der Wahlfreiheit. Gut und gesund essen, wenn Sie es wollen. Genau das wird den Menschen im Alltag bei uns im Land, das muss man ehrlicherweise sagen, nicht immer leicht gemacht.
Die Unionsfraktionen sind gänzlich anderer Meinung. Die Bandbreite von Vorschlägen, die sich in dem Papier der Bundesregierung findet, für den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Steffen Bilger ist das der falsche Weg.
Sie überfrachten die Frage, was auf den Teller kommt, mit Bezügen zu allerlei anderen politischen Herausforderungen, von der sozialen Gerechtigkeit über die gesellschaftliche Teilhabe bis hin zum Klima- und Ressourcenschutz.
Mit ihrer Ernährungsstrategie will die Bundesregierung bis 2050 erreichen, jeder Mensch soll sich überall, wo er oder sie ist, für gesundes Essen entscheiden können, unabhängig vom Bildungsstatus und Einkommen. Kantinen und Mensen sollen klare Qualitätsstandards einhalten. Lebensmittelhersteller sollen sich verpflichten, weniger Salz und Fette in Fertigprodukte zu mischen. Der Rednerin von der Gruppe der Linken, Ina Latendorf, bleibt die Ampel aber zu vage.
In der Strategie finden sich kaum Ideen, greifbare Zeitvorgaben, Fehlanzeige.
Die Ampel plädiert dafür, mehr Gemüse und andere pflanzliche Produkte zu essen. Das kritisieren Union und AfD als ideologische Bevormundung. Eine Fleischsteuer oder gar ein Fleischverbot ist jedoch ausdrücklich kein Teil der Regierungsstrategie. Eine andere Maßnahme ist schon eine Weile in Arbeit. Ernährungsminister Özdemir will an Kinder gerichtete Werbung für ungesunde Lebensmittel einschränken. Doch nicht nur aus der Opposition kommt Kritik, auch die Koalitionsfraktionen sind untereinander uneins darüber. Der ernährungspolitische Sprecher der FDP, Gero Hocker, betont:
Zu glauben, man könnte krankhaftes Übergewicht, Adipositas, bei Kindern und Jugendlichen, und das sage ich als jemand, der selber mal betroffen gewesen ist, überwinden durch pauschale Werbeverbote, glaube ich, macht den Menschen etwas vor.
Hocker plädiert stattdessen dafür, dass jeder Einzelne mehr über gesunde Ernährung aufgeklärt werden muss. Ähnlich argumentiert auch die Union. In den Augen des Unionspolitikers Bilger soll sich die Regierung lieber mit den Rahmenbedingungen der Lebensmittelproduktion beschäftigen, als mit dem Essverhalten von Verbraucherinnen und Verbrauchern.
Ein Bericht von Lea Eichhorn. Schwere russische Angriffe auf die eigene Infrastruktur, Rückschläge entlang der langen Frontlinie. In den vergangenen Wochen ist die Ukraine in ihrem Kampf gegen Russlands Angriffskrieg immer stärker unter Druck geraten. Ein Gesetz zur verstärkten Mobilmachung soll jetzt dafür sorgen, mehr Soldaten zu rekrutieren. Welche Schäden die russische Angriffswelle insbesondere auf die Energieinfrastruktur zuletzt angerichtet hat, das hat sich meine Kollegin Rebecca Barth in Charkiw angeschaut, der zweitgrößten Stadt des Landes, unweit der Grenze zu Russland.
Vor den Cafés und Geschäften im ostukrainischen Charkiw summen die Generatoren. Mit gezielten Angriffen hat Russland in den vergangenen Wochen Kraftwerke und Transformatoren der zweitgrößten Stadt der Ukraine schwer beschädigt. Stromausfälle und Probleme mit der Wasserversorgung sind die Folge. Svetlana hat ihr Café trotz der Angriffe geöffnet, erklärt die Charkiwerin Reportern von Radio Svoboda. Es kommen jetzt sogar mehr Menschen, um ihre Handys aufzuladen. Auch Marina versucht, sich der Situation in Charkiw anzupassen. Wir haben uns daran gewöhnt. Die Stromausfälle werden weniger. Wir haben Gas. Es wird schon etwas leichter. Nahezu täglich greift Russland ukrainische Städte fernab der Front mit Raketen und Drohnen an. Die ukrainische Führung erwartet im Osten des Landes eine neue russische Offensive. Und Präsident Zelensky lässt sich bei Charkiw die neuen Verteidigungslinien zeigen. Russland wolle die Stadt durch seinen Raketenterror unbewohnbar machen, warnt Volodymyr Zelensky. Im ukrainischen Fernsehen sagt er: Charkiw ist heute geschützt. Nicht aus der Luft, das ist ein anderes Thema. Aber was die Verteidigungslinien betrifft, so ist Charkiw heute nicht in Gefahr. Die Russen verheimlichen nicht, dass die Stadt ein begehrtes Ziel ist. Genauso wie der Osten und der Süden. Städte wie Charkiw und Kramatorsk sind ihr Ziel. Aber wir verteidigen Charkiw mit absoluter Zuversicht. Gegen die ständigen Angriffe aus der Luft aber ist die Stadt nahezu schutzlos. Zu nah liegt Charkiw an der russischen Grenze. Raketen schlagen oft ein, bevor der Luftalarm ausgelöst werden kann. Hinzu kommen seit neuestem auch Gleitbomben, die russische Piloten Kilometer entfernt abwerfen und die dann selbst in ihr Ziel fliegen. Und das ist ein sehr großes Problem, denn wir können diese Bomben nicht abschießen. Das Maximum, was wir tun können, ist, die Flugzeugträger abzuschießen. Aber dafür brauchen wir Luftabwehrsysteme mit einer Reichweite von mehr als 50 Kilometern. Das kann nur das Patriot-System, das wir in begrenzter Zahl haben. Die Ukraine steht vor einem Dilemma, sagt der Militärexperte Mykola Bieleskov. Soll sie mit ihren geringen Mitteln zur Flugabwehr die Zivilisten in den Städten schützen oder die ukrainischen Truppen an der Front? Beides gleichzeitig geht nicht. Hinzu kommt, Russland konzentriert seine Angriffe auf große Kraftwerke und verursacht massive Schäden, sagt Volodymyr Kudrytsky, Chef des Energieversorgers Ukrenergo. Parallel zur Reparatur müssen wir neue Kraftwerke bauen, um die sehr stark beschädigten Kraftwerke zu ersetzen. Ihre Reparatur wird sehr lange dauern. Und es ist klar, dass, wenn wir über eine neue Generation von Kraftwerken sprechen, diese Anlagen nicht an einem einzigen Punkt konzentriert sein sollten. Viele kleinere Kraftwerke verteilt über das Gebiet der Ukraine. So stellt sich der Ukrenergo-Chef eine widerstandsfähige Energieinfrastruktur der Zukunft vor. Doch davon ist die Ukraine noch Jahre entfernt und bis dahin dringend auf mehr Luftverteidigungssysteme aus dem Westen angewiesen.
Russlands Luftangriffe und die Folgen, Rebecca Barth berichtete. Gibt es in der EU-Kommission von Ursula von der Leyen Vetternwirtschaft? Diesen Verdacht hat eine Mehrheit der Abgeordneten im Europäischen Parlament. Es geht um den deutschen CDU-Politiker Markus Pieper. Gerade wurde er zum Beauftragten der EU für kleine und mittelgroße Unternehmen berufen. Jetzt verlangt eine große Mehrheit der Parlamentarier, diese Personalentscheidung rückgängig zu machen. Einzelheiten von Caroline Born.
Von der Ernennung des neuen Mittelstandsbeauftragten der EU hätte außerhalb Brüssels und der Wirtschaft wohl kaum jemand Notiz genommen, wenn nicht einige EU-Abgeordnete Zweifel am Bewerbungsverfahren angemeldet hätten. Zwei von Piepers Mitbewerberinnen hätten anfangs besser abgeschnitten, kritisiert Grünen-Politiker Daniel Freund.
Trotzdem hat er den Job bekommen. Wie hat er das gemacht? Naja, er ist wie Ursula von der Leyen in der CDU.
Auch der FDP-Politiker Michael Kauch spricht von Günstlingswirtschaft. Was war passiert? Ende Januar wurde der 60-jährige Pieper zum Beauftragten für kleinere und mittlere Unternehmen ernannt. Der CDU-Politiker aus dem nordrhein-westfälischen Münsterland sitzt seit 20 Jahren im EU-Parlament, gilt als profilierter Industrie- und Wirtschaftspolitiker. Dem Deutschlandfunk teilt Pieper mit, er habe ein anspruchsvolles Verfahren erfolgreich abgeschlossen. Fragen dazu habe die Kommission bereits beantwortet. Laut einem EU-Kommissionssprecher seien im Auswahlverfahren alle Regeln eingehalten worden.
Mit Markus Pieper ist der Kommission eine super Besetzung geglückt,
sagt der Vorsitzende der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament, Daniel Kaspari, dem Deutschlandfunk.
Markus Pieper hat sich hier seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich um die Belange von kleinen und mittelständischen Unternehmen im Europäischen Parlament eingesetzt. Und deswegen war es auch nur folgerichtig, dass die Europäische Kommission Markus Pieper einstimmig für diese Stelle berufen hat.
Die Mitglieder der EU-Kommission sollen Pieper bestätigt haben. Allerdings dringen vier von ihnen nun auf Aufklärung über das Auswahlverfahren. Darunter drei Sozialdemokraten, einer davon Nicolas Schmid. Er tritt als Spitzenkandidat bei der Europawahl an, ist von der Leyens Konkurrent um den Kommissionsvorsitz. Also alles nur ein Wahlkampfmanöver. Grünen-Politiker Freund wirft von der Leyen vor, sie mache
den Mittelstandsbeauftragten der EU zu einem Versorgungsposten, weil die NRW-CDU ein Frauenproblem hat.
Pieper sei angeblich wegbefördert worden, weil für ihn auf der Landesliste der CDU in Nordrhein-Westfalen kein guter Platz mehr frei gewesen sei, da die aussichtsreichen Plätze mit Chance auf den Einzug ins EU-Parlament gleichermaßen mit Männern und Frauen besetzt werden sollten. Belegt sind die Vorwürfe, dass Piepers Parteizugehörigkeit bei der Postenbesetzung ausschlaggebend war, nicht. Das Parlament erhöht den Druck auf von der Leyen. Die EU-Abgeordneten haben die Kommissionspräsidentin in einem Antrag aufgefordert, die Personalentscheidung rückgängig zu machen und ein neues Verfahren einzuleiten. Mit den Stimmen von Grünen, Sozialdemokraten, Linken und Liberalen, aber teilweise auch von den beiden rechten Fraktionen. Ändern wird das nichts. Die EU-Kommission entscheidet allein über den Posten. Markus Pieper will die Stelle am kommenden Dienstag antreten. Es ist ein gut bezahlter Job mit einem Monatsgehalt von mehr als 18.000 Euro.
Der Bericht von Caroline Born aus Brüssel. Und das EU-Parlament dort hat heute außerdem mehrheitlich dafür gestimmt, das Recht auf Abtreibung in die europäische Grundrechtecharta aufzunehmen. Mehr dazu von Katrin Schmidt.
Eine deutliche Mehrheit der Abgeordneten fordert, das Recht auf sichere und legale Abtreibung künftig in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union zu lesen. Diese Resolution fordert die EU-Regierungen auch auf, Abtreibungen vollständig zu entkriminalisieren. Dies ist unsere Antwort auf die zunehmenden Angriffe auf Frauen und ihre Rechte weltweit und in Europa, heißt es aus der Fraktion der Sozialdemokraten im EU-Parlament. Deren Spitzenkandidatin in Deutschland bei der kommenden Europawahl, Katharina Barley, gehört zu den Unterstützerinnen der Resolution, ebenso wie die Spitzenkandidatin der Europäischen Grünen, Terry Reintke. Denn das Grundrecht auf Abtreibung, so Reintke, wird nicht nur auf der anderen Seite des Atlantiks eingeschränkt, sondern auch in der EU stehe das Recht von Frauen auf legalen und sicheren Schwangerschaftsabbruch auf der Kippe. Als Vorbild für die EU-Ebene gilt gewissermaßen Frankreich, das vor wenigen Wochen als erstes Land der Welt das Recht auf Abtreibung in seine Verfassung aufgenommen hat. Trotz der deutlichen Mehrheit im EU-Parlament heute ist die Aufnahme in die im Jahr 2000 angenommene EU-Grundrechtecharta ein weiter Weg. Ein neues Grundrecht zu ergänzen erfordert Einstimmigkeit unter den 27 EU-Mitgliedstaaten.
Der Bericht von Katrin Schmidt, 18 Uhr und 35 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk mit den Informationen am Abend. Von korrupten Eliten ausgeplündert und heruntergewirtschaftet wurde Südafrika in der Amtszeit von Jacob Zuma als Präsident. So sehen es viele heute im Rückblick. Doch wie es aussieht, ist Zuma bei einem ganzen Teil der Wählerschaft nach wie vor außerordentlich beliebt. Denn der umstrittene Ex-Präsident geht bei den Parlamentswahlen Ende Mai als Spitzenkandidat einer neu gegründeten Partei ins Rennen und seine Umfragewerte steigen beständig. Schon scheint das eigentlich Undenkbare möglich, ein politisches Comeback, trotz aller Korruptionsskandale. Mehr von Stefan Überbach.
Für den afrikanischen Nationalkongress vergeht gerade kein Tag ohne schlechte Nachrichten. Die Umfragewerte sacken immer tiefer in den Keller. Aktuell steht die Partei nur noch bei 37%. Nach 30 Jahren Alleinregierung wird der ANC für alles verantwortlich gemacht, was in Südafrika schiefläuft. Und das ist eine Menge. Wirtschaftskrise, Armut, Kriminalität. Straßen sind voller Schlaglöcher. Ständig fällt der Strom aus. Große Teile von Johannesburg haben seit Wochen kein fließendes Wasser. Und dann ist da auch noch Jacob Zuma. Der ehemalige Staatschef entwickelt sich für den ANC allmählich zum Albtraum. Denn der 81-Jährige tritt für die neue Partei MK an, die den Wahlkampf in Südafrika gehörig aufmischt und dem ANC wichtige Stimmen abjagen könnte. Zuma hat nämlich trotz zahlreicher Skandale während seiner Amtszeit nach wie vor viele Anhänger und er strotzt vor Selbstbewusstsein. Ich bin noch längst nicht fertig, ruft er seinen Unterstützern zu und wenn mich die Menschen als Präsidenten haben wollen, dann kann mich keiner aufhalten. Aber wäre ein solches Comeback tatsächlich vorstellbar? Schließlich ist Jacob Zuma der umstrittenste Politiker in der Geschichte des demokratischen Südafrika. Während seiner Präsidentschaft von 2009 bis 2018 hatte er mit seinen Komplizen in Regierung und Wirtschaft den Staat regelrecht ausgeplündert. 2021 war der Ex-Präsident zu 15 Monaten Haft verurteilt worden, weil er sich geweigert hatte, zur Vetternwirtschaft in seiner Amtszeit auszusagen. Seiner Beliebtheit aber tut das keinen Abbruch. Den ANC macht das zunehmend nervös. Gleich zweimal hat die Regierungspartei schon versucht, die neue Konkurrenz gerichtlich zu stoppen, was politische Experten für einen schweren strategischen Fehler halten, weil die erfolglosen Klagen der Zuma-Partei viel Aufmerksamkeit verschafft und sie damit erst richtig stark gemacht hätten. Eine ANC-Sprecherin übt sich dagegen in Zweckoptimismus und verweist auf eigene Analysen, nach denen die Regierungspartei angeblich deutlich vorne liegt und die Wahl gewinnen wird.
On the ground, it's very clear that the ANC is going to win this election and we are aiming for the outright victory.
Zumindest rechnerisch ist im Moment aber nicht ausgeschlossen, dass MK eine Mehrheit gegen den ANC organisiert oder den ANC zusammen mit der Linkspopulistenpartei EFF in eine Dreierkoalition zwingt. Der Weg für Jacob Zuma zurück an die Staatsspitze stünde damit offen. Nicht nur für John Steenhuisen, den Chef der Demokratischen Allianz, der größten Oppositionspartei, ist das eine Horrorvorstellung. Eine Weltuntergangskoalition wäre das schlimmstmögliche Szenario. Dann erleben wir in Südafrika die Politik aus Venezuela, aus Simbabwe, aus Kuba. Und wir haben ja gesehen, zu welchen humanitären Krisen das in diesen Ländern geführt hat. Vielleicht kommt aber auch alles ganz anders. Denn eigentlich verbietet es die südafrikanische Verfassung, dass Zuma erneut nach der Präsidentschaft greift. Erlaubt sind nämlich nur zwei Amtszeiten und die hat der 81-Jährige schon hinter sich. Allerdings lässt Zuma gerade verbreiten, dass er die zweite Präsidentschaft vorzeitig beendet habe und somit noch einmal kandidieren könnte. Was er dabei verschweigt, Zuma hatte seinen Posten nicht freiwillig geräumt, sondern war vom ANC zum Rücktritt gedrängt worden. So mancher im Afrikanischen Nationalkongress glaubt deshalb, dass es Zuma bei seinem Comeback vor allem um einen persönlichen Rachefeldzug geht.
Der Bericht von Stefan Überbach. Viele Bürgermeister im Ehrenamt fühlen sich in Deutschland im Stich gelassen und auch bedroht. Und darüber hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute mit vielen von ihnen in Schloss Bellevue gesprochen. Wir haben darüber mit der Bürgermeisterin von Oldenburg gesprochen in unserem Podcast Der Tag seit 17 Uhr online, auch in unserer DLF-Audiothek-App. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Mein Name ist Jasper Barenberg. Ihnen noch einen schönen Abend.